Wein, da muss ich noch ein bisschen wachsen, glaube ich. Der Friede Gottes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute steht im ersten Buch Mose im 16. Kapitel. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais, und da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem Abraham 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatte. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben, nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen ihr und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein. Seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihm. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Klingelt es da bei Ihnen auch im Hinterkopf? Kommt Ihnen der Satz nicht auch irgendwie bekannt vor? Richtig, das war die Jahreslosung des vergangenen Jahres. Und vor noch etwas längerer Zeit, 2017, da war dieses Du bist ein Gott, der mich sieht, Kirchentagsmotto. Ich habe Ihnen das mal mitgebracht. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch an dieses Mottobild. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist offenbar eine kraftvolle Losung. Eine, die auch gut für sich alleine stehen kann, ohne diese ganze lange Geschichte von gerade. Mit diesem starken Satz hat die ägyptische Sklavin zum Gott Israels gesprochen und sie hat etwas Wahres ausgesprochen. So ist unser Gott. Das ist bis heute sein Wesen. Ein Gott, der mich sieht, der dich sieht. Was für eine wunderbare Zusage, die uns begleitet. Aber ein Satz, der eigentlich auch fast zu schön ist. Und so ein bisschen ist der, so wie dieses Bildchen hier, immer in Gefahr, dass er so eine Art netter Postkartenspruch wird. Oder das gab es als Sticker für die Kleidung und als alle möglichen Fanartikel. Das wird so ein bisschen leicht verflacht. Und krisenfester wird dieser Satz, finde ich, wenn man ihn eben im Kontext dieser langen Geschichte von gerade liest. Der ist eigentlich der Höhepunkt einer Geschichte, die sehr viel Schmerzhaftes erzählt. Da ist so viel Leid, das erduldet und auch das einander angetan wird. Da ist die Frau, die jahrelang auf Kinder gehofft hat. Und jetzt sagt sie resigniert: Gott hat mir verwehrt, schwanger zu werden. Und die ihr Mann deshalb eine Zweitfrau zuführt. Was für ein Schritt ist das? Selbst wenn es damals üblicher war, dass es zwei Frauen oder mehrere Frauen im Leben eines Mannes gab. Da heißt sie übrigens auch Sarai und nicht Sarah. Sie kennen die Geschichte mit dem Segen, wandelt sich der Name später. Und die Sklavin, die wird überhaupt nie nach ihrer Meinung gefragt. Und interessanterweise, wenn sich Sarai und Abraham unterhalten, hat sie noch nicht mal einen Namen. Da ist sie immer nur die Sklavin. Es ist die Erzählperspektive, die ihren Namen nennt. Und als sie dann, sehr schnell schwanger geworden, auf ihre kinderlose Herrin herabsieht, da wird sie dann von Sarai mit Abrahams Unterstützung und Billigung gedemütigt, heißt das, gemobbt, würden wir vielleicht heute sagen. Und in all diesen großen Themen, unerfüllter Kinderwunsch, Zwangsheirat, Eifersucht, da steckt eben dieses auch stillere Leitmotiv, das der Erzähler mehr durch seine Wortwahl rausnimmt. Wie sehen wir einander an und was lösen wir damit eigentlich aus? Wenn Sie die Geschichte in Gedanken nochmal durchgehen, hat es viel mit Sehen zu tun. Auf einmal sieht die Schwangere auf die Kinderlose herab. Auf einmal ist die Herrin wie nichts in den Augen der Sklavin. Und in Sarais Augen ist es gut, dass sie die Sklavin demütigt, so dass sie erkennt, wo ihr Platz ist, ganz unten. Die Augen anderer machen mich klein. Diese Erfahrung teilen die beiden Frauen aus dieser Geschichte. Wir sagen manchmal, wenn Blicke töten könnten, und erleben ab und an, dass da was dran ist. Wie demütigend das sein kann, wenn man so mit bösem Blick angesehen wird und wenn genau der Blick auf die Schwachstellen fällt. Kein Wunder auch, dass die Menschen oft beides kennen. Die Sehnsucht, gesehen zu werden, dieses Du siehst mich, wie schön, aber auch die Angst davor, gesehen zu werden und vielleicht mit nicht so liebevollen Blicken angesehen zu werden. Hagar flieht. Und sie rennt so weit sie kann, weg in die Wüste. Und dort will sie sich verkriechen mit ihrem Schmerz, aber sie bleibt nicht lange alleine. Sie wird gesehen. Ein Engel sieht sie und fragt, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Eigentlich eine Frage, die wir uns auch beim Einkaufen oder wenn wir uns sonst wo treffen, fragen können, ach, wo kommst du her? Wo gehst du hin? Und hier wird sie auf einmal zu einer Lebensfrage. Und obwohl Hagar ja nur die erste Frage beantwortet, wo sie herkommt, passiert in diesem Gespräch, dass aus so einer Altersfrage eine ganz grundsätzliche wird und nach diesem Gespräch ist die geknickte Hagar auf einmal aufgerichtet. Es ist der Moment, in dem sie gesehen wird, in dem sie dann auch angesprochen wird, der sie verändert, der aus dieser Verzweiflung öffnet. Und sie findet mitten in der Wüste, was immer auch ein Bild für Leere und Einsamkeit ist, mitten da findet sie einen anderen Blick als den Demütigenden. Und dann ist sie die Erste, die Gott einen Namen gibt in der Bibel. Sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Und sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Das Ansehen, das ist ein Beziehungsöffner. Das Hinterhersehen öffnet uns ja oft die Augen für etwas, was wir vorher oder in der Situation gar nicht erkennen. Ich bin schon seit Jahren Fan eines kleinen Büchleins, das heißt Hals, Maul, jetzt kommt der Segen. Das ist eine Rallye-Lehrerin, Inga Herrmann heißt die, die an drei Förderschulen in Stuttgart unterrichtet oder unterrichtet hat, als sie das Buch geschrieben hat. Und die redet von ihren Schülern und Schülerinnen und nennt sie immer Kinder auf der Schattenseite des Lebens. Solche, die sich eigentlich in einer, wie sie sagt, Wegschaugesellschaft eben nicht gesehen fühlen. Die sich ungeborgen fühlen und die oft sich erleben, dass sie auf der Welt eigentlich unerwünscht und überflüssig sind. Den Eltern, den Nachbarn in der Wohnung oder im Wohnumfeld, den Lehrern fehlen, sind sie eher lästig. Und sie sagt, dass es gerade dieses nicht gesehen, nicht beachtet werden ist, was sie in ihrem Menschsein verkümmern lässt und was dann auch bewirkt, dass sie sich auch im Unterricht so verhalten, wie sie sich verhalten. Das geht grob zu, nicht nur in der Wortwahl. Und gefragt, wie sie überhaupt Rallye unterrichten kann mit solchen Kindern, da sagt sie, wenn es mir gelingt, auch und gerade das gewalttätige Kind achtsam und, wenn ich die Kraft dazu aufbringe, liebevoll wahrzunehmen, dann kann Erstaunliches geschehen. Da zitiert sie Hilde Domin ein Gedicht: Dein Ort ist, wo Augen dich ansehen. Wo sich die Augen treffen, entstehst du. Du fielest, aber du fällst nicht. Augen fangen dich auf. Und damit, sagt sie, fängt ihr Rallye-Unterricht an. Augen fangen dich auf. Ich nehme dich wahr. Unser Ausgangspunkt ist deine Wahrheit, nicht meine. Und ich glaube, dass das nicht nur für den Rallye-Unterricht gilt, sondern überall, wo wir als Menschen mit Menschen zu tun haben. Egal beim Einkaufen, bei der Hunderunde, in der Kirchengemeinde. Wie sehe ich den anderen? Wie sehe ich die andere? Sehe ich überhaupt hin, intensiv? Will ich die andere sehen, den anderen? Sehe ich vielleicht das, was meiner inneren Vorstellung entspricht vom anderen? Sehe ich die unordentliche Nachbarin, den selbstverliebten Kollegen, das wilde Kind, sich vielleicht in der Runde am Sitzungstisch nur Kontrahenten, nämlich wahr, wer da sitzt und was sie oder ihn wirklich bewegt? Mir ist klar, dass auch dieses besondere Sehen schnell so ein bisschen idyllisch verklärt werden kann, weil es eben so schwer ist, wirklich im Alltag das zu praktizieren. Und trotzdem kommt jetzt ein Alltagstipp, den die Autorin gibt und den ich als kleinen Lifehack so für mich selber im Laufe der Jahre angepasst habe. Sie sagt, es gibt Zeiten, da ist mir schon der Gedanke an den Unterricht einfach zu viel. Mir graut vor der nächsten Stunde. Und wenn ich dann so vor die Schüler und Schülerinnen gehe, bin ich verloren. Oder besser noch, sind wir verloren, weil wir einander immer nur als Ärgernis erleben können. Und dann habe ich bemerkt, jetzt zitiere ich ein bisschen weniger wörtlich, dann habe ich bemerkt, wenn ich die Kinder dann verdränge, die Leute, die mich so ärgern in den Tagen, wo ich sie nicht sehe, dann wird es eigentlich nur immer schlimmer. Und dann habe ich angefangen, sie mir innerlich vorzuknöpfen. Ich stelle sie mir vor Augen, vielleicht in einem Augenblick, wo sie mal entspannt aussehen und freundlich, und gucke sie mir in Ruhe an. Und wenn ich sie dann in ein paar Tagen wiedersehe, dann schwingt da auch etwas Freundlichkeit mit und Wärme und vielleicht auch mehr Gelassenheit. Und die Zeit, die ich dafür brauche, die wird reichlich aufgewogen durch die Beziehung und die Begegnung, die da entstehen. Und für mich ist daraus geworden, wenn ich es mit jemandem wirklich schwer habe, mir passiert es nicht so oft, aber ich glaube, es passiert eben jedem. Es kann sein, dass es mal Jugendliche sind, das kann sein, dass es Kollegen sind oder gerne auch der zuständige Sachbearbeiter in irgendeiner Behörde, dann nehme ich mir Zeit für diese Sehübung und ich knöpfe mir ihn oder sie innerlich vor, stelle mir das Bild vor Augen und stelle mir dann vor, dieser Mensch wäre mein Kind. Und das wäre mein Kind, das ich nun wirklich über alles liebe und für das ich am liebsten immer nur Gutes im Leben mir wünsche und möchte. Auch, und weil ich es ja so gut kenne und liebe, mit den ganzen Macken und Ecken und Kanten, die ich natürlich als Mutter dann kennen würde. Und nach einer Weile schließe ich das ab mit einem kleinen Gedanken. So sieht nämlich Gott jeden Menschen und gerade diesen, der mir im Moment so viel Ärger und Stress macht. Manchmal ist es so, dass ich diese Übung gar nicht machen will, weil ich lieber den anderen blöd finden möchte, um das mal flach zu sagen. Aber dann verschiebe ich es und versuche es später nochmal. Und immer wenn es gelingt, ist das wirklich erstaunlich von der Wirkung, weil wir es dann schaffen, Schritte aufeinander zuzugehen. Wenn man doch immer auch eigene Anteile daran hat, wie man Menschen sieht und wie andere einem begegnen. Ich finde, wir haben immer eine Wahl, wie wir einander ansehen. Da sind zwei kleine Geschichten vom Wochenende, die das für mich nochmal deutlich machen. Ich habe gestern mit meinem Sohn telefoniert, der war völlig geschockt, war mit dem Fahrrad unterwegs durch Münster. Und dann fuhr eine Frau mit dem Rad an ihm vorbei, sah am Rand der Promenade da eine Mutter mit ihrem Kind, die Mutter sichtlich mit Kopftuch spielen und brüllt die an: Ausländer raus, wir wollen euch hier nicht, und beleidigt in Formen, die ich gar nicht hier zitieren möchte. Und mein Sohn war komplett geschockt und musste deshalb irgendwie erstmal anrufen, weil er das irgendwie auch in dieser wohlbehüteten Stadt Münster nicht erwartet hätte. Und mich beschäftigt immer noch, wie muss sich das Kind fühlen, wenn es so gesehen wird? Dass da einfach nur mit seiner Mama unterwegs war und das dann so gesehen wird, fand ich, ja, fehlen mir so ein bisschen die Worte. Das ist die eine Seite, wie sehen wir? Und dann die andere, wir waren bis gestern Abend, oder die anderen sind es noch, auf Konfifahrt. Bei uns ist ein Junge ein bisschen später dazugekommen, der hat ein Päckchen zu tragen im Leben, was man sich gar nicht vorstellen möchte. Und der ist immer ein bisschen in der Zeit, wo wir zusammen sind, zurückhaltend. Und ich habe dann nur so zufällig in der Pause gehört, wie der so ganz vorsichtig einen von den Liederjungs so gefragt hat, spiel dir gleich nochmal Fußball. Und dann hat der gesagt, ja, ja, klar. Und dann so ganz vorsichtig, kann ich vielleicht mitspielen? Und der andere klopft ihm so auf die Schulter, klar kannst du mitspielen. Und aus diesem kleinen Jungen ging so eine Freude aus, das ist auch noch so ein ganz schmales Persönchen. Und der strahlte, als hat jemand sonst was Tolles für ihn getan. Und er hat ihn einfach nur angesehen und wahrgenommen. Ich finde, wir haben immer die Wahl und das ist so viel Gutes, was dabei rauskommen kann. Das ändert vielleicht nichts an den Umständen. Für den Jungen bleibt das Leben kompliziert, aber es ändert was an der Haltung und an der Einstellung. Ich glaube, dass wir das als Christen und Christinnen ganz besonders deshalb können, weil wir immer schon so angesehen werden. Weil wir ja einen Gott haben, der wie ein Hirte für uns ist, der uns sieht und wahrnimmt. Was genau Hagar da eigentlich gesehen hat und wie deutlich sie diese Blicke gespürt hat, wird gar nicht richtig erzählt in der Geschichte. Es bleibt eigentlich wunderschön unbestimmt. Gott begegnet ihr in einem Boten, ein Engel. Sie erkennt dann erst im Nachhinein, dass das Worte Gottes waren. Und dann gibt es ja am Ende auch noch so eine spannende Formulierung. Hagar kommt das alles vor wie ein Hinterhergucken hinter Gott, der sie ansieht. Dann gibt es in einer alten griechischen Übersetzung eine andere Version. Und da sagt sie nicht, ach, ich habe hinterher gesehen, so ganz vorsichtig. Da sagt sie, ich habe das Angesicht dessen gesehen, der mich sieht. Wie schön, wir haben diese ganze Bandbreite. Ich glaube, das ist so, wir wissen gar nicht genau, wie sieht uns Gott an. Und es ist nicht so einfach, Gottes Blick zu spüren und seine Stimme zu hören. Er zeigt sich und er entzieht sich. Und er geht uns nach auf vielfältige Weise, vielleicht auch mal in dem Mitkonfirmanden, der sagt, klar kannst du mitspielen, vielleicht auch viel anspruchsvoller, viel leiser, viel lauter. Wir erahnen sein Handeln, seinen Blick meistens nur und trotzdem bleiben solche besonderen Orte in Erinnerung. Sie sind, wie Sarah das nennt, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Am Ende eigentlich der allermeisten evangelischen Gottesdiensten, da kommen ja Segensworte aus dem Alten Testament, die genau das spürbar machen. Gott lasse sein Angesicht leuchten über dir. Das ist ja das. Gott sieht uns an. Martin Luther hat übrigens zum Segen gemeint, dass die so von Gott angeschaut sind, keck und licht und gar als neue Menschen erscheinen. Augen, die andere freundlich ansehen, sind dann die Antworten auf Gottes segnenden Blick. Und die machen die Welt heller und helfen, Frieden zu stiften. Gemeinsam gesehen und gesegnet werden, stiftet Beziehung. Und gemeinsam erfahren wir immer, es gibt keine heile Welt, aber wir erfahren eben auch, es gibt viel Heil in der Welt und es lohnt sich hinzusehen und das aufzuspüren. So soll es sein oder in der Sprache der Bibel. Amen.